trust. Du, 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 du. Hinterfrag. Du, 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 du. Nie vertrau. Du, 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 du. Bleib misstrauisch. Kein Passwort. Du, 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 du. Kein Zugang. Du, 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 du. Erst prüfen. Du, 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 du. Dann erlauben. Hacker weint. Du, 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 du. Kein Erfolg. Du, 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 du. Security. Du, 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 du. Bleibt stabil. Zero Trust. Du, 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 du. Zero Trust.
Herzlich willkommen zu einer neuen InfoSec-Theater-Folge Z wie Zero Trust. Ich freue mich sehr, den heutigen Gast Andreas begrüßen zu dürfen. Und Andreas, welche drei interessante und coole Dinge dürfen denn die Zuhörer heute über dich erfahren?
Gleich drei? Ist es viel? Aber ich denke, eine Sache, die vielleicht die Leute interessieren könnte, ist, dass ich ein Movie-Star bin. Okay. Ich bin bei der IMDb gelistet. Aber nicht als, ich sage jetzt mal, Statist oder so, sondern ich bin wirklich selber dabei in diesem Film. Und zwar ein Dokumentarfilm über Musik aus PC-Spielen und die ganzen Soundtracks, wie das Ganze generiert worden ist über die Historie hinweg. Die Dokumentation heißt Beep, History of Game Sound. Ja, da hatte ich mal die Chance gehabt, mal vor der Kamera zu sein und zu erleben, wie das so funktioniert in so einem Dokumentarfilm. Aber auch Aufnahmen durchgeführt, hat richtig Spaß gemacht und ich liebe immer noch Musik, ich liebe immer noch Sound. Das ist auch das Zweite, was mich vielleicht hier ausmacht. Die Leute haben sich hier schon gesehen, hier der Ben und Emetem, dass ich ein Studio-Setup habe. Das heißt, ich möchte auch gern mehr Musik machen. Aktuell erstmal nur mit meinem Umzug zu tun, aber danach dann sollte doch mehr Musik mal ins Leben reinkommen. Das wäre so das, was ich mir vorstelle, wo ich auch sehr viel Interesse habe. Und das Dritte ist, ich fermentiere gern. Ich weiß, dass der Ben ja sehr gerne Sauerteig macht. Bei mir ist es nicht ganz der Sauerteig, bei mir ist es eher Joghurt, beziehungsweise Sud und Wasserkefir. Das sind so meine.
Ja.
Oder das, ja. Im Grunde genommen Wasserkefir ist eigentlich das, was so mit am einfachsten geht. Der Joghurt geht auch relativ simpel. Der habe ich auch gerade schon zwei Gläser wieder drinstehen im Ofen.
Sehr cool.
Genau, funktioniert.
Sehr spannend.
Macht Spaß.
Bei dem Film hatte ich erst ein bisschen Angst, in was für ein Genre wir dann landen, aber dann hast du mir ja die Angst genommen.
Nein, nicht so ein Film, nein.
Nein, nein, natürlich nicht. Gut, wir wollen heute ein bisschen über das Thema Zero Trust sprechen. Wenn jetzt meine Oma in der Zeitung von Zero Trust liest und zufälligerweise stehst du neben dran und sie sagt, hey junger Mann, erklären Sie mal, was meint das denn? Darf ich jetzt keinem mehr vertrauen oder wie?
Also, keinem mehr vertrauen, das wäre schön. Ich glaube, das würde unsere Welt jetzt unbedingt nicht ganz so menschlich machen. Ich glaube, wir brauchen schon ein gewisses Grundvertrauen in andere Menschen. Aber in der technischen Ebene kann man das dann schon sagen, man kann nicht allem vertrauen, nicht jedem vertrauen. Und auch das, denke ich, kann ich einer Oma sehr gut erzählen. Ich finde aber diese Idee Zero Trust sehr gut an einem, ich sag mal, plastischen Beispiel, was sich auch eine Oma gut vorstellen kann, nämlich Mittelalter. Wir stellen uns mal vor, der Ben wäre Burgherr und er möchte dafür sorgen, in diese Burg nur die Leute reinkommen, die auch wirklich seine Diensten sind oder Personen sind, die er benötigt, um seine Burg entsprechend aufrechtzuerhalten und sein Leben als Burgherr genießen zu können.
Also zum Beispiel die Holde Meltem.
Genau, die Holde Meltem zum Beispiel wäre eine Variante. Und die Frage ist, wie kann sich die Holde Meltem jetzt bekannt machen, dass sie auch wirklich die Holde Meltem ist?
Mhm.
Möglichkeit wäre natürlich zu sagen, ich bin die Meltem, das kann ich auch machen. Gut, das reicht jetzt nicht wirklich aus. Wenn man sich jetzt aber vorstellt, diese Burg hat mehrere Eingänge, da sind verschiedene Wachen, die müssen alle jetzt irgendwie alle Leute kennen, die da rein dürfen, halte ich gerade jetzt für unwahrscheinlich. Wie wäre es damit, ein einfaches Erkennungssignal? Einige Leute würden jetzt sagen, ja, dann machen wir ein Passwort zum Beispiel, irgendeine Losung, dass man sagt, hier gibt es dieses Geheimpasswort, wenn du das sagst, dann kommst du rein. Blöd halt nur, kann jeder abhören. Und dementsprechend kannst du auch diesem Passwort nicht vertrauen. Heißt, braucht etwas anderes, woran du das erkennen könntest. Und jetzt wird etwas, vielleicht etwas brutal. Jetzt stellen wir mal vor, wir gehen zu unserem wunderbaren Schmied. Der hat so ein Brenneisen. Und dieses Brenneisen nutzt er, jemanden ein besonderes Zeichen irgendwo ran zu tätowieren und zu sagen, hier, wenn du dieses Zeichen vorweisen kannst, dann weiß ich, dass du erlaubt bist, in diese Burg zu gehen. Macht es sehr, sehr einfach, weil kann man nicht kopieren, kann man nicht einfach abnehmen. Also ich wüsste zumindest nicht, wie man meinen Arm zum Beispiel abnehmen könnte. Und damit kann ich mich eindeutig, sage ich mal, identifizieren. Und auch die Wachen wissen ganz genau, wo, an welcher Stelle muss dieses Zeichen sein, um mich dann entsprechend reinzulassen. Somit müssen Sie nicht mir vertrauen, dass ich sage, ich bin der Andreas, sondern Sie sagen einfach, hier, ich habe verifiziert, du hast dieses Tattoo da, dementsprechend darfst du jetzt auch rein, weil ich ganz genau weiß, du bist derjenige, der erlaubt ist, in diese Burg reingehen zu dürfen.
Schönes Bild, aber so richtig skalieren tut das nicht. Oder wenn ich in 10 oder 12 Burgen reinige, also ich weiß nicht, und die haben alle dieselbe Stelle, oder ich weiß auch nicht, also das tut sehr weh.
Natürlich, es tut sehr weh, vor allem, wenn ich es an mehrere Burgen machen möchte. Deswegen, wir müssen es natürlich auf die Techniker übertragen, also dass wir das nicht ganz auf Menschen übertragen, sondern eher auf Geräte, auf sämtliche Möglichkeiten, wie wir versuchen, an unsere Infrastruktur, an unsere IT heranzukommen. Daran müssen wir entsprechend diese Idee von Zero Trust entsprechend umsetzen. Zero Trust heißt auch nichts anderes als nicht nur nicht zu vertrauen, sondern immer zu verifizieren. Mhm. Also zu prüfen, dass das wirklich stimmt, was mir da als Information auch entgegengebracht wird. Idealerweise sollte diese Information nicht einfach 1:1 kopierbar sein, weil ansonsten könnte jeder, der dann mit diesem Gerät unterwegs ist, wenn das dann geklaut wird oder irgendwie anderweitig abhanden kommt, entsprechend genutzt werden, um in diese Umgebung reinzukommen. Und genau das wollen wir eigentlich ja vermeiden, dass also selbst ein geklautes Gerät Zugriff erhält auf die gesamte Infrastruktur.
Nee, wirklich schönes Bild. Das ist so ein bisschen wie am Flughafen, wo ich ja nicht nur einmal meinen Ausweis und meine Bordkarte zeigen muss, sondern wenn ich Pech habe, 3-mal oder 4-mal, anders als im Kino. Da kaufe ich einmal eine Eintrittskarte, setze mich in das Kino rein, das ich wollte, und danach ins nächste und dann ins übernächste. Und
das geht auch. Das Interessante ist, auch in der Disco gibt es ja auch so ein ähnliches Merkmal, dass du irgendwie dann so einen Stempel irgendwie drauf bekommst. Und dann weiß derjenige, der da vorne steht, ja, okay, du warst ja schon mal hier drin, weil du hast ja den Stempel. Wenn du den Stempel nicht hast, dann musst du nochmal zahlen. Und wenn du ihn abgewischt hast, selber schuld, musst du auch nochmal zahlen.
Kannst dich nächstes Mal entscheiden, Stempel oder Brenneisen?
Dann doch lieber Stempel. Aber wie gesagt, Stempel hält nicht lange. Brenneisen ist für die Ewigkeit.
Das sind echt gute Beispiele. Aber vielleicht kommen wir zum Unternehmenskontext. Das würde mich nämlich interessieren. Also ich finde den Ansatz sehr wichtig und also generell auch relevant. Und ich frage mich aber da wahrscheinlich nicht alle Unternehmen oder es auch klar abhängig von der Unternehmensgröße ist, Zero Trust irgendwie implementiert oder integriert haben, frage ich mich, welche Herausforderungen können da denn bei der Implementierung entstehen?
Also die generelle Herausforderung bei jedem Security-Konzept ist, erstmal zu verstehen, was hat man aktuell da? Was ist in der eigenen Umgebung sowohl an Gerätschaften, an IT, aber auch an Personen, an Rollen vorhanden? Schon da fängt das meiste Problem eigentlich schon immer wieder an. Man hat keinen Überblick über alles und müsste erst diesen aufbauen, um zu verstehen, wie muss ich den Zugriff definieren, damit jeder seine Arbeit immer noch erledigen kann. Und hier hat man natürlich den typischen IT-Admin und auch den Entwickler, der lokal IT-Admin-Rechte hat. Der würde natürlich dann sofort sagen, Zero Trust geht für mich gar nicht, weil dann kann ich nicht mehr arbeiten. Und auch hier fängt man dann an zu überlegen, gut, kriegt der Entwickler einmal einen Laptop, der separat funktioniert, nicht an der Firmenlandschaft angeschlossen ist und kriegt dann noch einen anderen Laptop, der wiederum an der Firmeninfrastruktur angedockt ist, damit der entsprechend seine, normalen Office-Tätigkeiten durchführen kann, währenddessen er seine Entwicklertätigkeiten außerhalb des Unternehmens in einer abgeschotteten Form durchführt. Dann gibt es vielleicht Stimmen, die sagen, der Entwickler, der hat sich genauso an die Regeln zu halten wie alle anderen auch und der kriegt dann entsprechend einen so eng gesteckten Rahmen, wo er entwickeln kann, dass er eventuell selber dann daran verzweifelt, kündigt. Das ist eine Variante. Oder man schafft es doch irgendwie, den Entwickler zu überreden, dass es vielleicht sinnvoll ist, diese, eingeschränkte Variante zu fahren und in einen gewissen Dialog, in einen Austausch zu kommen, dafür zu sorgen, dass derjenige seine Arbeit durchführen kann in einem gesicherten Umfeld, ohne dass, wenn zum Beispiel der Laptop geklaut wird, sofort jemand Zugriff bekommt auf bestimmte Gerätschaften, wie zum Beispiel, nehmen wir unser Git-Repository, da wo unsere ganze Codebasis ist. Das sollte natürlich auch nicht von überall aus verfügbar sein und es sollte so abgesichert sein, dass selbst das Klauen eines Laptops von einem Entwickler nicht dazu führt, dass der Entwickler da voll Zugriff bekommt, sondern es muss entsprechend so geregelt sein, dass er die Privileges hat, also die geringsten Privilegien hat, die er braucht, diesen Job auszuführen. All das muss austariert werden, ausdiskutiert werden und das benötigt Zeit. Mhm. Und man muss aufpassen, dass man sich nicht von so viel, Marketing von verschiedenen Security-Herstellern irgendwie so darauf einlässt, zu sagen, okay, die können Zero Trust und die können kein Zero Trust. Gibt es eigentlich nicht wirklich. Also es gibt kaum noch Geräte, die jetzt nicht Zero Trust-fähig wären, in Anführungszeichen. Man müsste nur schauen, wie kriegt man das Ganze mit seinen bestehenden Geräten integriert und welche eventuell zusätzlichen Funktionen benötigt man, um zum Beispiel dafür zu sorgen, dass wenn ein Ex-Mitarbeiter, wie das beispielsweise bei, ich glaube, bei Disney passiert ist, der sich in das Menü von Disney eingehackt hat und mal alle Peanut-Allergies rausgestrichen hat, dass sowas eben nicht vorkommen kann, dass sowas nicht passieren kann. Wie kann man dafür sorgen, dass diese Zugriffe danach immer geschlossen werden und dass man sie auch einheitlich für diese eine Person komplett schließen kann, ohne dass man da ständig an jedem einzelnen System, an jedem einzelnen Gerät lokal reingehen muss und diese Sitzung, die vielleicht gerade von dem Angreifer oder von dem ehemaligen Mitarbeiter da geöffnet ist, dass das relativ schnell erledigt ist. Ich kenne sehr viele Kunden oder auch viele Unternehmen, die einfach sagen, das ist zu viel Aufwand, dieses Zero Trust. Mhm. Ja, der Anfang ist wirklich sehr, sehr aufwendig, aber ich glaube auch, es ist viel aufwendiger, bei so einem Security-Incident alles nachzuvollziehen und dann die entsprechenden Maßnahmen dann einzurichten, dass das nicht nochmal passiert. Ich glaube, das ist viel mehr Aufwand und viel mehr Zeit, die da reingesteckt werden muss, die man dann nicht produktiv ist, sondern eigentlich nur damit beschäftigt ist, ein Problem, was schon bereits passiert ist, zu lösen. Lieber proaktiv sein und schauen, was kann ich jetzt schnell und sicher umsetzen und ja, hoffentlich damit seine Umgebung so weit erstmal abgesichert bekommen, dass man in solche Situationen gar nicht erst reingerät, wie bei Disney.
Ich finde ja, Zero Trust hat noch ein anderes Problem bei der Implementierung. Und zwar, dass so viele Leute denken, das ist wie so ein neues CRM-System oder bleiben wir im Security-Kontext, es ist vergleichbar mit einem SIEM oder einem IDA. Es ist aber kein System, also kein Computersystem, sondern es ist irgendwie, keine Ahnung, ein Mindset, ein Konzept, je nachdem, mit wem du sprichst, was anderes. Mhm. Und dann den Witz muss ich immer bringen, tut mir total leid, falls ihr den schon gehört habt, aber ich war mal OneTrust-Kunde und ich war damit nicht zufrieden und ich würde niemals downgraden. Also für mich geht Zero Trust gar nicht. Ich muss mindestens auf TwoTrust gehen. Ja, der ist flach.
Kann man machen.
Die Kollegen, die
ich weiß nicht, ob du hier dann jetzt noch gute Freunde hast bei OneTrust.
Ich glaube nicht. Gute. Nein, aber was ich mich gerade
diese Erklärung habe, aber diese Erklärung, das stimmt schon. Also, dass es ein Konzept ist, genauso wie Defense in Depth, genauso auch so eine Art Konzept ist. Und die Hersteller das aber so anbieten, das sei es eine Funktion, das sei es ein Feature. Ich glaube, das ist das eigentlich Ärgerliche, was in der Security falsch gelaufen ist, aus meiner Sicht, was die Vendors angeht, wie sie es verkaufen. Man sollte eher sagen, wir haben ein Produkt, das kann dazu führen oder dazu behilflich sein, Zero Trust besser zu integrieren in eine bestehende Umgebung oder auch in eine neue Umgebung. Es gibt so viele Produkte, die Segmentierung zum Beispiel sehr einfach lösen können. Das ist, ich sage mal, wesentlich schneller, als wenn ein einzelner Netzwerkadministrator über sämtliche Switche drüber geht und händisch dann irgendetwas einrichtet. Ja, also es gibt schon, denke ich, Systeme, die da helfen. Sie sind aber nicht per se Zero Trust, sondern sie müssen dazu gemacht werden, dass sie entsprechend da helfen.
Ich finde auch, dass das Wording an sich schon ein Problem ist. Und dann kommen irgendwelche Firmen und jetzt reden wir mal davon, die Firma Zero Trust Now oder so, die gibt's natürlich nicht. Aber die wollen jetzt ihre Zero Trust Lösung verkaufen. Dann darf ich keine mehr vertrauen, außer dieser Lösung. Also alleine vom Namen her, das macht aus meiner Sicht einfach keinen Sinn. Dieses ganze Konzept bräuchte einen anderen Namen. Dann wäre es vielleicht auch nicht so Bullshit-Bingo behaftet und ja, eigentlich brauchen wir dann nur noch eine Blockchain-basierte Zero Trust Lösung mit AI und dann haben wir gewonnen.
Dann hast du zumindest erstmal jetzt den Jackpot gewonnen, aber wer weiß, was wir in 10 Jahren dann als neues Buzzword entwickelt haben, dann wird es noch witziger. Aber ich sag mal, du hast recht mit dieser Idee, dass Zero Trust ein schlechter Name ist, war ich auch immer der Meinung, weil einer Sache musst du immer vertrauen. Gerade wenn du zertifikatsbasiert arbeitest, dann musst du der Root CA oder der Intermediate CA vertrauen. Und wenn du das nicht machst, dann kannst du auch die Zertifikate nicht vertrauen. Also ganz Zero, 100% geht gar nicht. Der Satz wiederum, der da lautet, don't trust anyone or don't trust anything, verify everything. Dieses verify everything ist eigentlich das, was es eher sein sollte. Man sollte alles verifizieren. Und die Frage ist halt eben, was ist alles? Und wie weit will man das treiben? Weil jedes Mal, wenn sich dann doch etwas ändert, irgendeine Kleinigkeit, dann kann es vielleicht sein, dass du auf einmal keinen Zugriff hast. Weil du irgendwie zum Beispiel jetzt einen Monat warst du im Urlaub, hast jetzt nicht die neuesten Sicherheitspatches und Microsoft Update Patches. Gut, kommst jetzt also nicht rein in die Umgebung. Ja, aber ohne den Zugriff auf die Umgebung kriegst du auch nicht die Updates. Blöd. Also das sind auch solche Themen, die es immer wieder gibt. Wie weit will man das treiben? mit der Genauigkeit und auch mit dem alles verifizieren. Und ich glaube, auch da gibt es dann immer so Diskussionen unter Security-Experten, was ist jetzt das Nonplusultra oder was ist das Minimum, was man haben sollte. Und da gibt es immer wieder dann Diskussionen, je nachdem, in welchem Umfeld man sich befindet. Gerade Banking ist teilweise etwas strenger als beispielsweise der Handwerksmeister hier nebenan. Bei dem wird das nicht ganz so wild gesehen, wenn der da vielleicht dann nicht die neueste Lösung oder die absolut sicherste Lösung hat, sondern nur die, die für ihn und für sein Business oder für sein Geschäft entsprechend relevant ist.
Ja.
Du willst auch immer noch viel erzählen, sagst du?
Ich dachte, ich wollte Pause für Mailtime lassen.
Da wollte ich auch gerade ansetzen. Und zwar, erst meintest du ja vorhin, dass es auch aufwendig und teuer sei. Und da frage ich mich, ist das denn, also generell der Zero Trust Ansatz oder Framework oder wie immer das man nennen mag, nur für Großunternehmen geeignet oder auch wäre es dann auch sinnvoll in kleinere Unternehmen?
Ich glaube, ich würde es nicht mal an diese Größenordnung festmachen wollen, eher an der Funktionalität, weil wenn ich mir überlege, ich bin ein Dienstleister für Gebäudereinigung und da könnte man nicht sagen, ist ja gar nicht so interessant, gar nicht so relevant. Was aber, wenn ich der Gebäudereiniger von VW bin? Dann auf einmal bin ich sehr, sehr relevant und könnte sehr, sehr schnell ein Ziel werden für Angreifer von außen. Also ich würde das weniger daran festmachen, wie sehr ist mein Unternehmen davon von der Größe her abhängig, sondern eher, welche Gefahren, welche Risiken berge ich mit meinem Unternehmen, dass ich Schaden auf ein etwas größeres Unternehmen, meinetwegen auch auf den Staat haben könnte. Und daran sollte man auch seine Investitionen aus meiner Sicht messen, weil am Ende, wenn ich meine vertraglichen Pflichten, wie zum Beispiel ich definiere den Zugriff auf die Gebäude, wenn ich das nicht richtig ordentlich umsetze, dann könnte das für mich vertraglich das Exodus bedeuten, weil ich die SLAs nicht einhalte oder irgendwelche Sicherheitsrichtlinien nicht einhalte, die ich laut Vertrag gebunden bin. Und ich glaube, daran sollte man sich eher messen als an diese Größenordnung.
Okay.
Weil wenn ich das ganze Geschäft dann am Ende verliere, dann kann ich lieber jetzt etwas investieren, solange es nicht mein Geschäft komplett ruiniert. Es bringt natürlich auch nichts, mehr zu investieren, als mein Unternehmen letztlich wert ist. Und man müsste sich dann überlegen, wie kann man sich vielleicht sogar auch anders absichern. Es gibt ja Cyberversicherungen. Auch hier immer wieder so ein Thema, wo ich nicht so ganz, im Klaren bin, ob das gut ist oder nicht. Also das Gefühl ist, man gibt das erstmal ab, diese Verantwortung. Gleichzeitig aber die Versicherung dann so viele Bedingungen stellen, dass man sich dann fragt, brauche ich überhaupt nur noch die Versicherung, wenn ich am Ende sowieso in die gleiche Schiene mehr oder weniger reingehen muss und eventuell Teile von Zero Trust Modellen mit integrieren sollte, wie zum Beispiel zertifikatsbasierte Anmeldung statt nur passwortbasiert.
Ich glaube, du hast eine ganz andere Meinung.
Ja, ich glaube, du bist nicht so ganz von Cyberversicherung angetan.
Von der ganzen Antwort. Also doch, die Antwort ist natürlich super, aber ich hätte deine Frage ganz anders beantwortet. Ich glaube gar nicht, dass Zero Trust per se so teuer ist.
Okay.
Das ist nur deswegen so teuer, weil wir so große Unternehmen haben, die ihre komplette Infrastruktur umändern müssen. Je kleiner mein Unternehmen ist und je weniger komplex, umso einfacher fällt es mir vielleicht, die verschiedenen, Mechanismen zu übernehmen. Und die Frage ist ja auch, von was sprechen wir hier? Also Netzwerksegmentierung ist vielleicht ein Punkt, aber eigentlich, wenn ich nur darauf anfange und irgendwie mich ein bisschen mehr um meine Identitäten kümmere und die regelmäßiger überprüfe, dann habe ich das ja vielleicht sogar schon in meinem Microsoft-Paket mit drin, je nachdem, was für eins ich kaufe. Kann ich Conditional Access aktivieren? Und habe ich da vielleicht schöne Abfragen drauf? Und ich glaube, das ist eben auch der Punkt, warum Zero Trust so ein schwieriges, es ist gar kein sperriges Wort, aber es ist einfach so ein schwieriger Begriff. Weil mein Zero Trust ist ein anderes als dein Smeltem oder als das von Andreas. Wenn wir Pech haben, sind unsere drei Zero Trusts sogar fünf verschiedene Zero Trusts. Also nicht wirklich, weil ich erkläre dir jetzt meinen Zero Trust und in einer halben Stunde fragst du mich nochmal und ich antworte ein kleines bisschen anders und da kommt im Ergebnis was anderes bei raus.
Vor allem ist dann noch die Frage, kann derjenige oder die kleine Firma das selber umsetzen? Weil nicht jede kleine Firma hat einen ITler, der das Ganze irgendwie kennt und versteht. Ich glaube, auch da müssen wir immer noch so ein bisschen drüber nachdenken, ob das immer so sinnvoll ist, zu sagen, man muss Zero Trust auf allen Ebenen entsprechend umsetzen. Und gerade die Dienstleister, weiß ich nicht, wie die das Ganze umsetzen wollen, wenn sie extern sind, für interne Leute das Ganze zu managen, zu handeln. Auch das eher schwierig. Vor kurzem auch wieder gehört, das Thema mit Palo Alto Firewalls, die 1200 Stück irgendwie, die da angegriffen worden sind. Ich glaube 45 oder so in Deutschland, wo man sich dann fragt, ja, wie kann man das denn von außen Zugriff erlauben? Und ich denke dann so, naja, wenn ich ein Dienstleister bin, ein externer Dienstleister, der Zugriff auf diese Geräte braucht, um sie zu verwalten, falls zum Beispiel intern die ganze IT tot ist, dann muss ich irgendwie einen Zugriff von außen ermöglichen. Ob der jetzt dann nicht noch besser abgesichert werden könnte? Natürlich, klar, man sollte nicht vielleicht das ganze Internet drauf zugreifen lassen, sondern man sollte es...
Vier Faktoren.
Nicht ja, nur natürlich, vier drei. Faktoren oder gleich sieben. Komm, wir machen gleich sieben. Mit so Geheimfragen wie, wie ist der Vorname deiner Mutter oder sowas? Ja, so solche Sachen. Das war das irgendwie noch so.
Gestern gelesen habe, da ein Kumpel hat das weitergeleitet, da gab es irgendeine Bank, wo man sich seine Geheimfrage selber aussuchen durfte. Und er hatte als Frage definiert, was habe ich heute an? Und als Antwort, das ist aber eine unangebrachte Frage. Und der Typ, mit dem er telefoniert hat, hat sich wohl überpinkelt.
Gott.
Das darf man doch nicht stellen.
Ich glaube, es gab noch so andere Fragen wie, so liebst du mich, kannst du auch als Frage stellen? Ja, da kann man auch dann genauso noch eine Antwort geben, so, nee, ich bin leider verheiratet. Auch das funktioniert wunderbar. Die Person liest das dann vor und denkt dann so, oh, ja, stimmt, das ist genau die Antwort.
Mega. Habt ihr denn, also das wurde jetzt vorhin auch angesprochen und Ben meinte auch, dass eine Blockchain-basierte Lösung eventuell in Zukunft ganz cool wäre mit AI. Habt ihr denn generell noch so Vorstellungen, wie die Zukunft von Zero Trust ja in einer zunehmend digitalisierten Welt aussehen könnte?
Also ich sage mal so, es wird immer wichtiger. Ich gehe auch davon aus, dass es immer mehr auf den Endnutzer mit abgewälzt wird, klingt jetzt ein bisschen falsch, aber wenn ich mir anschaue, wie viele Apps ich habe, wo ich dann zweiten Faktor eigentlich schon benutzen muss, angeben muss, sonst darf ich die Applikation gar nicht erst nutzen, finde ich schon mal sehr gut, sauber umgesetzt. Und auf der anderen Seite, wenn ich mir anschaue, wie oft Angriffe stattfinden, wo irgendjemand entweder durch Standardpasswörter oder durch einen Zugriff von außen ganz einfach auf bestimmte Geräte draufkommt, dann gehe ich davon aus, ja, wir haben noch viele Hotlines vor uns, wo Zero Trust entsprechend eine Rolle spielt. Genauso auch, wenn jemand es schafft, von einem, ich sag's mal, Entwicklungssystem auf ein Vorproduktionssystem am Ende irgendwie es schafft, Zugriff auf die Produktion zu erhalten. Auch das sind so Themen, wo man merkt, da hat jemand noch nicht ganz verstanden, wie ein Angriff eventuell ablaufen könnte und dass man wirklich diese Bereiche komplett voneinander trennen sollte. Auch das immer wieder schwierig. Klar, weil die Leute dann sagen, ich muss dann mehr Geräte investieren, damit ich eine Vorproduktionsumgebung habe und eine normale Produktionsumgebung habe, wo entsprechend alles drüber läuft. Das kann ich auch verstehen, dass Teil dieser es wird alles teurer Debatte oder diese ganze Umgebung wird teurer Debatte geführt wird. Man kann es aber auch alles logisch sauber trennen. Es ist möglich. Die meisten modernen Systeme, so die ich kennengelernt habe, können das auch. Es ist eher eine Frage, steht man mit jedem einzelnen Zugriff, den man erlaubt, was dann eventuell auch dann möglich ist mit diesen Zugriffen. Nur weil einer sagt, ich brauche das jetzt, ist immer die Frage, braucht er genau diesen Zugriff oder gibt es vielleicht einen anderen Zugriff, der eher passend wäre, den man dann genau spezifisch auf diese Rolle oder diese Person einrichten muss, damit nicht zu viel erlaubt wird, weil sonst eventuell jemand anderes damit Schindluder treiben könnte. Und ich glaube, das wird in Zukunft dann auch für die Endnutzer gelten. Dürfen nur ihre bestimmten Sachen daten und sehen, aber sie dürfen bestimmte Sachen eben nicht schreiben, Zugriff bekommen und müssen sich entsprechend richtig authentifizieren, damit Identitätsdiebstahl nicht mehr so einfach möglich ist. Und gerade mit KI wissen wir ja, Phishing kommt jetzt in Mode. Das heißt also, über die Stimme entsprechend so zu tun, als sei man eine andere. Und gerade wenn wir jetzt hier miteinander reden, jemand könnte diesen Podcast jetzt nehmen, die ganzen Audioschnipsel und schon unsere Stimmen wieder rekreieren. Und damit haben wir die Möglichkeit, uns selber nochmal den Text niederzuschreiben, alles nochmal ordentlich zu machen. Und die KI kann das für uns übernehmen, diesen Podcast.
Also hört alle Podcast-Folgen an und verfeinert meine automatisierte Stimme damit.
Genau. Und du kannst dann alles nochmal selber niederschreiben und du kannst dann deine eigene Oma anrufen und so tun, als wärst du das, obwohl das eigentlich nur eine automatisierte Stimme ist. Alles möglich. Leider.
Ich finde das cool, wenn ich so in die Zukunft denke, finde ich es aber ganz cool, wir hätten so einen KI-Agenten, der mir immer dann irgendwelche Ports aufmacht, wenn ich gerade ein Stück Software benutze, das die braucht. Also der quasi auf meinem Gerät sitzt und mir immer genau die Netzwerkberechtigung kurzfristig verschafft, die ich gerade brauche und es danach wieder killt. Also Segmentierung vielleicht noch ein bisschen härter gefahren. Das fände ich von der Idee her eigentlich ganz nett. Wobei wir doch sehen, dass fast alles über HTTPS und sowas läuft, dann haben wir gar nicht mehr so viel diesen Port-Geraffel.
Aber dann ist so die Frage, müsste dann die KI nicht wissen, dass genau du derjenige bist und nicht gerade jetzt zum Beispiel deine Kinder?
Ja,
das
ja.
Heißt also, du würdest diese Privacy, also die Privatsphäre aufgeben dafür, dass jemand anderes dir ein bisschen das Leben einfacher macht.
Also meine Kinder dürften ja eh nicht an meinen Rechner ran, sondern mal ganz ehrlich.
Dürfen ist das eine.
Da sollte niemand anders dran sein als ich. Und im besten Fall brauche ich ja auch, um mich an meinen Rechner anzulocken, irgendwie zwei Faktoren. Und beide aus der Hand zu geben, da sind wir dann schon wieder in so einem Modus, ich weiß nicht, da müssen wir vielleicht mal mit HR reden über Belohnungsregeln oder das Gegenteil davon, aber...
Eher Belohnungsregeln. Funktioniert besser als irgendwie Shaming die ganze Zeit hier. Ja. Das sind die Schlimmsten in unserem Unternehmen.
Der Schlimmste bin sowieso ich.
Weil du bist immer schuld, nicht wahr?
Immer. Zumindest sagt meine Frau das.
Ich verstehe schon das mit dem zweiten Faktor, aber überleg dir mal, du bist gerade angemeldet. Das heißt, die ganze Authentifizierung, alles ist schon durch. Und jetzt wirst du einmal kurz abgelenkt und dann sind deine Kinder kurz mal dran.
Nix Rechner sperren, sobald man vom Rechner weggeht. Also selbst zu Hause.
Ja, das Regel gilt auch für zu Hause, genau. Würde ich auch sagen.
Ja, das macht auch nicht jeder. Also das kann ich dir...
Das stimmt. Das kann man ja auch nicht sicherstellen, ob die Mitarbeiter das dann zu Hause machen. Aber klar, die versuchen, sich bestmöglich auf der Arbeit darzustellen, machen es dann fleißig auch auf der Arbeit und dann aus Bequemlichkeit zu Hause dann eben nicht, weil man denkt, ja, der Partner oder die Kinder, die checken ja eh nichts, was in der Mail steht oder so.
Da hatte ich vor einem Jahr oder sowas mal ein Gespräch mit einem israelischen Startup, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißen und was aus denen geworden ist, die behauptet haben, dass die... zu jeder Zeit sicherstellen können, dass du an deinem Rechner sitzt, indem sie Tippmuster und so weiter von dir aufschreiben und dich die ganze Zeit darüber verifizieren, wie du wo auf die Tastatur drückst. Und das wäre eine kontinuierliche Authentifizierung, wenn man daran glaubt.
Und wenn genug Trainingsmaterial da ist, kann das durchaus auch funktionieren. Also ich meine, bei meinem jetzigen Unternehmen läuft das ja mit der Bot-Erkennung fast genauso, dass wir uns anschauen, wie bewegt sich der Mauszeiger, wie werden die ganzen Tastatureingaben durchgeführt. Und wenn das zu statisch ist oder zu viel auf einmal, dann sagen wir auch, passt irgendwie nicht. Und so in der ähnlichen Form könnte das auch bei diesem Unternehmen der Fall gewesen sein, dass man sich anschaut, wie häufig werden welche Buchstaben auch eingegeben, welche Buchstaben werden eingegeben. Von daher, ja, klingt schon mal sehr interessant, aber trotzdem immer noch zu invasiv. Weil was ist, wenn jemand diese Daten abhört, klaut, wie auch immer, ich kriege das nicht mit. Und am Ende kann das jemand dann eventuell sogar replizieren, automatisieren. Auch schwierig.
Dann vielleicht nochmal zum Ende, bevor ich meine Standardfrage stelle. Das klang jetzt alles so negativ. Was können denn unsere Zuhörer Positives mitnehmen im Bereich Zero Trust? Was kann ich denn tun, um da besser zu werden? Oder was kann ich persönlich tun? Ja, wie auch immer. Der Tipp aus deinem Nähkästchen.
Also aus meiner Sicht ist schon mal erstmal einen zweiten Faktor zu haben, der mich identifiziert und klarstellt, dass ich derjenige bin mit dem Schlüssel. Und mit dem Passwort, ich glaube, das ist schon mal der allererste Schritt. Einfach nur, um so mal sicherzustellen, dass diese Schwelle nicht so schnell überschritten werden kann von irgendwelchen Hackern oder Identitätsdiebstahl. Und die, ich sage mal, auf der Business-Ebene, denke ich, macht es Sinn, sich mal sein Unternehmen anzuschauen, zu gucken, wo wäre es denn am einfachsten möglich, Segmentierung durchzuführen, eventuell erstmal in der QA, in der Testumgebung, einfach um zu schauen, kann ich das überhaupt umsetzen realistisch? Wie viel Aufwand ist das in dieser Testumgebung, bevor ich sofort anfange, direkt in der Produktion irgendein System anzufassen? Einfach nur, um die Erfahrung zu sammeln. Dritte Variante, eventuell auch ein neues System aufzubauen, was vielleicht gerade in Entwicklung ist, und zu schauen, kann ich das jetzt schon mit dem neuen System, was wir da jetzt aufbauen, gleich schon mit reinbacken und schauen, passt das soweit und funktioniert das für die Mitarbeiter? Ich denke, man muss erst klein anfangen und nicht denken, ich muss das ganze Unternehmen sofort umkrempeln. Dann sieht man, macht die Fortschritte und man hat dann so seine kleinen Learnings. Ich denke, damit kommt man, denke ich, ganz gut zurecht.
Ja, ich glaube, bei Segmentierung hat Meltem auch direkt ein Learning mitgenommen. Smarte Hundehalsband in ein extra WLAN packen.
Natürlich.
Natürlich.
Ein smartes Hundehalsband werde ich mir niemals zulegen.
Also sowas überhaupt kippt.
Ja, und eine richtig gute Marktlücke.
Ja. Es gibt Stromschläge, wenn der Hund sich zu weit wegbewegt. Genau. Oder so.
Nein, das nicht. Aber kommen wir mal zu Bens Lieblingsabschlussfrage. Wenn ich mal vielleicht kurz Ben spielen darf. Andreas, wenn Cybersecurity für dich ein Tier wäre, was wäre es dann?
Warum?
Die Frage. Ach, die Frage. Komm, wollen wir wie beim letzten Interview auch machen? Ich sag das scharf.
Warum?
Er hat mir nämlich schon mal diese Frage gestellt gehabt, deswegen war ich jetzt nicht so überrascht. Ich habe damals scharf gesagt, ich sage auch heute immer noch das scharf, weil Schafe sind Herdentiere, die schauen im Grunde genommen nach außen, wo ist die Gefahr und sind immer ganz nah beieinander und immer dann, wenn irgendwo Gefahr gesichert wird, sagen sie auch den anderen Bescheid, dass da Gefahr ist und bewegen sich entsprechend von dieser Gefahr weg. Ich denke, das ist so ein schönes Bild von Security.
Mhm.
Wir sollten, es ist ja auch mal so diese Problematik, gerade was Geheimdienste angeht, soll man eine Lücke melden oder nicht?
Ja.
NSA ist ja jetzt immer dabei, immer zu sagen, wir sollten die Lücke melden, damit die ganze Herde, die ganzen Schafe lernen, okay, da ist eine Gefahr und wir müssen jetzt dringend ein Update ausrollen oder der Hersteller muss dringend ein Update ausrollen. Ich finde, das beschreibt unsere Security-Situation ganz gut, um besser zu werden.
Sehr schön.
Interessant, das habe ich auch bisher noch nicht gehört. Ich
passt meine, auch mit dem Schäferhund, den wir in einer anderen Folge gehört haben.
Das war der Timo, der den Schäferhund erwähnt hatte. Ja, cool.
Total viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
Danke ebenso für die Einladung und für die halbe Stunde.
Bis bald.
Danke.
Ja, wer es jetzt weiß ich Bescheid. Wie Z, wie Zero Trust für die Sicherheit. Oh, Infosec, Infosec Theater. Ja, A wie A, wer es. Z, wie Zero Trust.
Jetzt wird's klarer.
Mit Wissen und Witz, da bleib ich dabei. Infosec Theater, sicher und frei.